so groß, so stark, so mächtig bist. Du bist der Beste, du bist der Einzige. Du bist allmächtig und du bist trotzdem hier mitten unter uns und interessierst dich für jeden Einzelnen. Danke, dass du uns liebst, dass du hier bist. Mach unsere Herzen auf, mach unsere Ohren auf für die Predigt und gib uns deinen Segen und dein Wort. Amen.
Allen, wann immer und wo immer ihr uns zugeschaltet seid, ja, online. Sag mal, sagen euch diese Buchstaben hier vorne was? GZGE ist also keine neue Sendereihe oder TV-Format, sondern GZGE. Was könnte das Buchstaben bedeuten? Jürgen? Man hört mich nicht? Ah, jetzt wird es besser. Oh ja, okay. Gut, fangen wir nochmal von vorne an. Begrüßung, ich glaube, ich bin trotzdem angekommen, gell? Starten wir inhaltlich. GZGE, diese Buchstaben. Habt ihr eine Idee, was sie bedeuten könnten? Sehr schön, genau. Gottes Zukunft gemeinsam entwickeln. GZGE. Damit möchten wir heute ein klein wenig starten, aber schöner dargestellt ist es natürlich hiermit, mit unserem Logo, Gottes Zukunft gemeinsam entdecken. Und diese Reise haben wir ja miteinander begonnen. Es ist der Schwerpunkt für 2021 in unserer Gemeinde. Und jedes Wort hier vorne ist wichtig, erinnert ihr euch, wenn nicht, dann hört die Predigt nochmal nach, die schon vor einiger Zeit gehalten wurde. Es geht um Gottes Zukunft, also Gott, das ist dein Heiland, das ist dein Herr, das ist dein Hohepriester, das ist dein Herr, dein Helfer, dein Hirte, der dich durch dieses Leben führt. Um seine Zukunft geht es, weil Gott ist der Zukunft ermöglicht, vorbereitet und uns schenkt und uns immer wieder Einblick schenkt auch in das, was er an Zukunft vorbereitet. Und das wollen wir gemeinsam tun, miteinander. Hier hängt es ganz groß, hier vorne der Norbert, unser Künstler hat es hier angebracht. Das macht aber nur Sinn, wenn es in unsere Herzen hineinkommt, was hier vorne steht und hängt. Und wenn wir es leben miteinander. Deshalb sind wir gemeinsam unterwegs und wir hatten eine tolle Startphase im Mai. Und jetzt laufen gerade die AGs, wo man Zukunftsentwürfe dem Stefan Lingut weitergeben kann. Ich habe diese Tage mit ihm mich unterhalten und er freut sich auch, dass Einzelne ihren persönlichen Zukunftsentwurf, wie sie den sehen, für unsere Gemeinde im Jahr 2027 ihm eingereicht haben. Ich möchte Mut machen, dass ihr eine Zeit der Stille nehmt und euch überlegt, wie könnte unsere Gemeinde 2027 aussehen? Was legt Gott euch aufs Herz? Und das muss kein Roman sein, das muss nicht ausgegoren sein, aber das, was ihr in eurem Herzen wahrnehmt, dass Gott zu euch spricht, schreibt es auf und schickt es dem Stefan und das kann uns helfen, dann zu erkennen, Gottes Zukunft, die wir gemeinsam entdecken wollen. Ich möchte auch die Hauskreise nochmal ermutigen. Es ist die Chance, dass ihr gemeinsam über Zukunft nachdenkt für unsere Gemeinde. Und reicht es bei ihm ein. Bis zum 9.7. kann man es nur einreichen. Und in der zweiten Gemeindeforum am 17.7. ist das dann alles die Grundlage. Ja, und wir wollen das entdecken. Was wollen wir entdecken? Gottes Zukunft. Erinnert ihr euch, dass Gott dem alttestamentlichen Volk unter Mose ein Big Picture gegeben hat? Ich möchte euch führen in ein Land, wo Milch und Honig fließt. Und solch ein Big Picture für unsere Gemeinde erbeten wir, erstreben wir, wollen wir von Gott uns schenken lassen. Ein Big Picture für unsere Gemeinde. Also, seid mit dabei, dem muss man immer wieder Aufmerksamkeit schenken, dranbleiben, motivieren. Ich habe so gemerkt, als ich jetzt Urlaub hatte, diese 14 Tage in den Pfingstferien, ist ja schon ein bisschen her, aber ich habe mich komplett nicht mit euch beschäftigt, auch nicht mit Gemeinde beschäftigt. Das ist das Schöne am Urlaub eines Pastors, wenn er schafft, dass er mal komplett raus sein darf aus dem Gemeindeleben. Aber ich bin auch erschrocken, als ich wieder angefangen habe, dass ich mit dem Zukunftsprozess wieder warm werden muss. Ihr Lieben, nicht? Das ist kein Selbstläufer. Also man muss wieder reinkommen. Ich muss mir wieder den Überblick verschaffen. Ich muss mich wieder neu die Grundmotivation hochfahren lassen, um da einfach wieder bei zu sein. Ich dachte mir, wenn es mir schon als Pastor so geht, wie sehr wird es euch gehen, die ihr euch ja nicht 24/7 mit Gemeinde beschäftigen müsst und auch könnt. Also wir brauchen das immer wieder auch, dass wir uns motivieren lassen. Warum? Weil auch dieser Prozess kein Selbstläufer ist. Und jetzt möchte ich noch ein zweiter Gedanke sagen, bevor wir dann einsteigen. So sehr dieser Zukunftsprozess kein Selbstläufer ist, so sehr muss er aber und soll auch nicht, Achtung, ein Hindernis mit Schlepplauf sein. Okay, etwas schwierig, das Wort habe ich einfach so kreiert, um vielleicht was deutlich zu machen. Es soll und muss kein Hindernis mit Schlepplauf sein. Hindernisse, klar, wird es geben auf diesem Weg, gibt es auf jedem Weg, den wir gehen. Aber bevor wir auf diesen Weg gehen, und wir sind gerade bei am Anfang dieses Weges, mal zu überlegen, welche Hindernisse schleppen wir denn einfach mit, die gar nicht mehr nötig wären und die uns einfach nur belasten, die uns einfach auch nur die Begeisterung rauben oder die uns lähmen lassen, die uns einfach nicht vorwärts bringen auf den Weg in den Aufbruch. Also, es soll kein Hindernis mit Schlepplauf sein und muss es auch nicht sein. Und das Thema für heute lautet also mit der nächsten Folie, der Weg in den Aufbruch, darum soll es heute gehen. Was müssen wir da grundlegend mal beachten? Ich möchte einige biblische Impulse mit persönlichen Erfahrungen kombinieren und euch weitergeben. Was kann dir helfen, was kann uns als Gemeinde helfen, damit wir motivierter, entlasteter, befreiter dabei sein können? Und dazu jetzt gleich steigen wir ein erster Impuls mit dem nächsten Bild. Um auf den Weg in den Aufbruch gut reinzukommen, ihr Lieben, bedarf es, dass wir uns mal grundsätzlich nochmal die Frage stellen, wie befriedet ist eigentlich deine persönliche und unsere Gemeindevergangenheit? Die Vergangenheit befrieden. Ein biblischer Leitvers aus Jeremia 29, Gott spricht zu seinem Volk, damals in der babylonischen Gefangenschaft, am Ende dieser Zeit: Ich allein weiß, was ich mit euch vorhabe, ich, der Herr, habe Frieden für euch im Sinn, will euch aus diesem Leid befreien, ich gebe euch wieder Zukunft und Hoffnung. Mein Wort gilt, sagt Gott. Und wenn ihr dann zu mir ruft, und wenn ihr kommt und zu mir betet, dann will ich euch erhören. Und wenn ihr mich sucht, werdet ihr mich finden. Ja, wenn ihr von ganzem Herzen nach mir fragt, will ich mich von euch finden lassen, das verspreche ich, der Herr. Und in der Beschäftigung mit diesem Text ist mir ganz neu in dieser Übersetzung deutlich geworden, wie gewaltig das ist, dass Gott sagt, mein Wort gilt, was die Vergangenheit und Frieden anbelangt und Zukunft und Hoffnung, mein Wort gilt. Und das verspreche ich, wenn ihr euch von Herzen an mich wendet und mich sucht, dann werden wir zusammen weiterkommen, werde ich mich finden lassen. Mein Wort gilt und das verspreche ich euch. Ich finde es gewaltige Zusagen, auch für dich ganz persönlich in deinem Leben, für mein Leben, aber auch für unser Gemeindeleben. Und er sagt im Grunde, ich habe Frieden für euch im Sinn, das heißt, ihr Lieben, eure Vergangenheit soll befriedet sein. Aus meiner Sicht, aus meinem Wirkungskreis heraus. Das heißt, babylonische Gefangenschaft, das hatte viel mit Schuld zu tun. Das hatte mit Vergehen, mit Versäumnissen des Volkes Gottes, mit Einzelnen zu tun. Und Gott sagt, darüber dürft und sollt ihr jetzt Frieden haben. Mein Wort gilt euch. Und dann sagt er, ich gebe euch Zukunft und Hoffnung. Ich habe Frieden für euch im Sinn, auch was eure Zukunft anbelangt, was eure Hoffnung anbelangt. Mein Wort gilt, darauf dürft ihr bauen und euch darauf verlassen. Gewaltig, oder? Und wenn ihr euch auf mein Wort verlasst und dann zu mir ruft, dann werde ich mich von euch finden lassen. Merkt ihr, wie viel Gott daran liegt, Vergangenheit zu befrieden, sei es deine persönliche oder eine gemeindliche Vergangenheit, und zugleich Zukunft und Hoffnung neu zu bereiten und in unser Herz zu pflanzen. Für dich persönlich Zukunft und Hoffnung und auch für jegliche Gemeinschaft der Kinder Gottes. Springen wir ganz kurz ins Neue Testament. Paulus schreibt im Römerbrief Ähnliches oder fast Identisches. Es klingt nur etwas theologischer. Wir lesen in Römer 5, Vers 1, nachdem wir durch den Glauben von unserer Schuld freigesprochen sind, haben wir Frieden mit Gott. Durch unseren Herrn Jesus Christus. Das heißt, die Vergangenheit ist für Kinder Gottes befriedet. Und zugleich, das führt Paulus jetzt aus, öffnet Gott Zukunft und Hoffnung. Denn in Römer 5 heißt es weiter, er hat uns die Tür zu diesem neuen Leben geöffnet. Im Vertrauen haben wir dieses Geschenk angenommen, auf das wir uns jetzt gründen. Das ist unsere Grundlage, das ist unser Fundament, auf dem stehen wir, auf dem dürfen wir leben. Und mehr noch, wir dürfen oder werden einmal an Gottes Herrlichkeit teilhaben und diese Hoffnung erfüllt uns mit Freude und Stolz. Die Zukunft, die Gott vorbereitet, die Hoffnung, die er hat für uns, die darf uns mit Freude und in dieser Übersetzung heißt es sogar mit Stolz erfüllen. Danke, Herr, dass wir es mit solch einem Gott wie dich zu tun haben, der die Vergangenheit befriedet und Zukunft und Hoffnung im Blickfeld hat. Ich möchte es in der Flipchart ein klein wenig verdeutlichen, wenn es zu dem Thema Ich bleib mal hier hinten stehen. Ihr könnt's, wenn ich hoffe, dass die Technik klappt, dann könnt ihr es hier vorne viel größer noch mitsehen. Also ich male hier mal dieses V für Vergangenheit. Vergangenheit. Und was hat Gott im Sinn, wenn er über deine oder gemeindliche Vergangenheit nachdenkt? Er möchte sie gerne befrieden. Er möchte deine persönliche Vergangenheit, gemeindliche Vergangenheiten befrieden. Die große Frage ist, wie kommt man von der Vergangenheit in diesen Zustand des Friedens, dass ich diesen Frieden habe? Und ich möchte euch hier einfach was hineinmalen, was ihr kennt. Das hat sehr, sehr viel mit Jesus Christus natürlich zu tun. Kolosser 2, Vers 14, nicht? Der Schuldbrief, der uns anklagt vor Gott mit unseren Versäumnissen und Verfehlungen, hat Gott hinaufgetragen in seinem Sohn an das Kreuz und dort für nichtig erklärt. Frieden geschieht dadurch, dass ich mich Jesus anvertraue und mit meiner Lebensschuld vor ihm klarkomme. Dann kann Frieden einziehen. Ich hatte in meiner vorletzten Gemeinde mit einem Mann zu tun, der in seiner Ehe einiges verbockt hatte. Und er ist darüber dann zerbrochen. Warum? Weil eines seiner Kinder das aufgedeckt hat. Und es hat ihm sehr zugesetzt, sodass er kam und dass er das ordnen wollte. Und dann haben wir das einfach so gemacht. Ich habe gesagt, dein Leben ist wie ein Lebenskarton. Und in diesem Lebenskarton, da sammeln sich viele Dinge. Da sammeln sich schöne Dinge, da sammeln sich weniger schöne Dinge, da sammeln sich Versäumnisse, da sammeln sich Verletzungen. Da sind deine Ängste drin, da sind deine Sehnsüchte, deine Hoffnungen, deine nicht erfüllten Hoffnungen drin. Lass uns diesen Lebenskarton einmal ausleeren, auf den Tisch leeren und lass ihn uns einmal ordnen, einmal mal sortieren. Und das hat ihm geholfen, mal zu sehen, ja, das sind schöne Dinge, das sind die weniger schönen Dinge und da ist dieser Bereich, wo ich vieles in der Ehe verbockt habe. Aber das hat auch viel mit Sehnsüchten und mit Ängsten zu tun, wenn etwas schief läuft. Und er hat mir dann gestanden, er hat gesagt, ich war sogar ein Stück weit stolz, dass ich zu Hause die Ehefrau hatte und im Nachbarort die Geliebte. Und dass keiner dahinter gekommen ist, dass ich das organisatorisch so gut gemanagt habe. Und das hat er dann auch als Schuld vor Gott einbekannt. Aber wisst ihr, wie er Frieden bekommen hat? Frieden hat er nicht nur bekommen, indem er diesen Lebenskarton einmal anschaut und neu sortiert, sondern Frieden hat er bekommen, als ich ihm gesagt habe, jetzt schreibst du dir alles einmal auf, was deine Ehe anbelangt, was du verbockt hast. Und was mit Verletzungen, mit Versagen, mit Versäumnissen, aber auch mit deinen Sehnsüchten und auch mit deinen Ängsten jetzt zu tun hat. Und ich werde diesen Brief nie lesen. Aber du bringst diesen Brief mit und wir legen ihn hier unter das Kreuz. Wir legen uns hier unter das Kreuz. Und du hast in mir einfach einen Zeugen und du hast in mir einen Verbündeten, der immer wieder sagen kann, hier hast du diese Lebensschuld, diese Vergangenheit, die dich quält und die dir nicht weiterhilft, in den Aufbruch deines Lebens wiederzukommen, um dein Leben zu bereinigen und zu befrieden. Und wenn ich ihn heute, wir treffen uns ja jetzt nicht mehr so oft wie früher, klar, wenn wir nicht mehr in derselben Gemeinde sind, aber wenn ich ihn hin und wieder treffe, dann merke ich, wie aus damaligem Ding der Friede ausgeströmt ist jetzt über Jahre, wieder in seine Beziehung hinein, wieder in seine Beziehung zu seinen Kindern hinein, dass die Ehe wieder Stabilität gewonnen hat, dass er wieder in der Gemeinde ist und mit dabei ist. Aber es fing damit an, dass er hier das befriedet hat, über Jesus Christus. Und am Freitag hatten wir Ältestensitzung und ich war schon ein bisschen früher da und Daham war auch da und da haben wir so ein bisschen drüber gesprochen über das Kreuz Christi und da hat er zu mir gesagt, ja, das Kreuz Christi hat ja viel mit Versöhnung zu tun. Und in diesem Wort Versöhnung steckt ja das Wort Sohn, also Versöhnung, Versöhnung. Und da dachte ich, Harm, das ist eine tolle Illustration, das gefällt mir, ich mag sowieso solche Dinge. Genau, es muss um Versöhnung gehen. Durch Versöhnung mit Jesus, dass der Sohn Gottes in mein Herzen kommt, dass ich ihn hineinlasse in meinen Lebenskarton. So kann eigentlich nur wieder Frieden geschehen. Und die Frage ist auch heute Morgen, wie wirst du persönlich deine Vergangenheit sehen? Gibt es da noch Dinge, wo du sagst, die sind noch nicht mal geordnet, die sind durcheinander? Dann schieb doch diesen Lebenskarton mal um und ordne es mit jemandem zusammen, dem du vertraust. Und wenn du sagst, das sind Dinge, die sind noch nicht befriedet, du wirst nicht in den Aufbruch kommen. Wir wollen heute am Ende der Predigt hier ankommen. Da wirst du nur belastet und beschwert ankommen. Willst du deine Vergangenheit befriedet haben, dann läuft es über Versöhnung mit Jesus Christus. Und manchmal braucht man einen Verbündeten, der einfach nur Zeuge ist. Der muss nicht den Inhalt wissen. Der Inhalt ist eine Sache zwischen Gott und dir alleine. Aber ich brauche manchmal einen Zeugen oder einen Verbündeten, der das bezeugen kann, damit Frieden einkehrt. Und manchen hilft auch, ganz ehrlich, dass sie sich taufen lassen. Als Zeichen, das nochmal zu spüren in diesem Wassergrab, meine Vergangenheit ist beerdigt. Meine Vergangenheit ist tot. Jetzt darf Frieden in mein Leben, dieser Sache reinkommen, in mein ganzes Leben oder diese Dinge. Und dieser Frieden darf wachsen, der darf ausströmen in mein Herz, in mein Leben hinein. Ihr Lieben, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Das heißt, den Weg in den Aufbruch persönlich oder auch als Gemeinde, wir müssen ein Stück weit, das ist mir auch neu deutlich geworden, wir müssen darüber nachdenken, auch über die Vergangenheit, wo kein Friede ist. Wie gesagt, hast du Frieden über deine Vergangenheit? Bist du versöhnt mit deiner Vergangenheit, versöhnt? Oder sagst du, verschon mich damit, damit will ich nichts zu tun haben? Wie sieht es mit unserer Gemeinde? Gibt es da noch Dinge, die wir befrieden müssten, bevor wir weiter in den Aufbruch, in den Zukunftsprozess hineinstarten? Es wird auf jeden Fall ein Thema sein im nächsten Gemeindeforum. Lasst uns damit beschäftigen. Ein zweiter Impuls, es geht um die Gegenwart. Die Gegenwart entmüden. Die Gegenwart entmüden. Jesaja 40, 28 lesen wir, er, der Schöpfergott, wird weder müde noch kraftlos. Seine Weisheit ist unendlich tief. Den Erschöpften gibt er neue Kraft und die Schwachen macht er stark. Selbst junge Menschen ermüden und werden kraftlos. Nicht nur eine Frage des Alters, müde zu werden. Selbst junge Menschen ermüden und werden kraftlos. Und starke Männer stolpern und brechen zusammen. Aber alle, die ihre Hoffnung auf den Herrn setzen, bekommen neue Kraft. Sie sind wie Adler, deren mächtige Schwingen wachsen. Sie gehen, werden nicht müde, sie laufen und sind nicht erschöpft. Ich möchte ganz kurz festhalten aus diesem Text. Erstens, Gott wird nicht oder nie müde und ist nicht erschöpft. Das lesen wir heraus. Zweitens, Gott hilft Erschöpften und Schwachen. Drittens, Erschöpfung gehört zu Menschsein dazu. Wie gesagt, ist keine Frage des Alters, vielleicht eine Frage der Erlebnisse, der Umstände. Und viertens, Erschöpfung, das habe ich eben schon gesagt, ist keine Frage des Alters, sondern der Ereignisse und der Lebensumstände. Erschöpfung und Glaubensmüdigkeit kommt öfters vor, als wir meinen. Und ich möchte ganz bewusst sagen, erschöpft zu sein im Glauben darf auch sein. Und da möchte ich erstmal einen Punkt setzen. Erschöpft sein im Glauben darf sein. Punkt. Und nicht sofort ein Aber hinten dran setzen. Im zweiten Teil kommt dann das Aber. Aber es sollte sich nicht verfestigen. Es darf sich nicht auf Dauer hin so gestalten. Ich nenne euch kurz vier Beispiele aus der Bibel, wo Menschen erschöpft waren im Glauben. Sarah, 1. Mose 16. Ihre Glaubenszuversicht ermüdete. Jahrzehntelang hat sie auf ein Kind von Abraham erwartet. Und jetzt kommt es noch, dass Abraham sogar von Gott versprochen war. Und jetzt wartet sie schon Jahrzehnte auf diesen Nachkommen. Und irgendwann war ihre Zuversicht, ihre Kraft, ihre Glaubenszuversicht einfach aufgebraucht. Und dann hat sie einen anderen Weg vorgeschlagen. Und ich lese ihn euch vor, eines Tages schlug sie ihrem Mann vor, du weißt, dass der Herr mir Kinder versagt hat, aber nach dem geltenden Gesetz kannst du mir durch eine Sklavin Kinder schenken. Darum überlasse ich dir meine ägyptische Magd Hagar. Vielleicht werde ich durch sie doch noch Nachwuchs bekommen. Und dann schaut man, was über Abraham, dann heißt es, Abraham war einverstanden. Abraham war einverstanden. Sarah gehörte später zu den Glaubenshelden, lest sie mal in Hebräer 11 nach. Aber ihr kommt in dieser Lebensphase, ihr Vertrauen zu Gott zum Erliegen. Was ist der Grund für ihre Glaubensmüdigkeit, habe ich mich gefragt. Fehlende Gebetserhörung, unerfüllte Wünsche, eine Verheißung Gottes zu haben, die sie scheinbar nicht realisiert, auch nach Jahrzehnten nicht. Das kann doch müde machen. Darf das nicht auch den Glauben mal müde machen? Ich denke ja. aber es sollte nicht dabei bleiben. Elia kämpft gegen 100 Baalspriester. Er mahnt den König Ahab, geh weg vom Götzendienst. Er steht in großer Feindschaft zur Königin Isabel. Erfolgreich ist er, kräftezehrend ist es in allen Kämpfen. Und dann erhält er eine Todesdrohung und dann heißt es, da packte Elia die Angst. Er rannte um sein Leben und floh. Allein wanderte er einen Tag lang weiter bis in die Wüste hinein. Zuletzt ließ er sich unter einen Ginsterbauch fallen und wünschte, tot zu sein. Herr, ich kann nicht mehr. Wenn du solche Sätze im Herzen hast oder selber schon formulierst, bist du in guter Gesellschaft, in Gesellschaft des Propheten Elia. Herr, ich kann nicht mehr, stöhnte er. Lass mich sterben, irgendwann wird es mich sowieso treffen wie meine Vorfahren. Was ist der Grund seiner Glaubensmüdigkeit? Was würdet ihr sagen? Vielleicht haben diese vielen Kämpfe und diese Konflikte und diese Anfechtungen bis hin zur Todesdrohung ihn dann einfach ermüdet und haben das Vertrauen, die Kraft aufgebraucht, die er nötig gehabt hätte, um für Gott weiterhin unterwegs zu sein. Vielleicht kennst du Ähnliches oder geht es dir genauso. Dann die Frau von Hiob, wir wissen ihren Namen nicht, heißt immer die Frau von Hiob. Sie erlebte den Verlust ihrer ganzen Familie, alle Kinder im Besitz verloren, der Mann schwer erkrankt. Hiobs Botschaft. Das ist ihr Mann, um den es da geht, wenn wir etwas sagen, das ist eine Hiobs Botschaft. Das ist genau ihr Mann, der Hiob, nicht? Der hat diese Botschaften erhalten. Und während Hiob an Gott festhält in dieser Phase jetzt, wo die Frau von Hiob das nicht mehr kann, da wird ihr Glaube müde und sogar todmüde. Und dann Hiob 2, Vers 9, da fragt sie den Hiob doch in dieser Phase, na, immer noch fromm? Neuere Übersetzung. Na, Hiob, mein Ehemann, immer noch fromm? Nach allem, was wir an Leid und Not erfahren müssen? Das wollte seine Frau von Hiob wissen. Verflucht deinen Gott und stirb, sagt sie. Was führte bei ihr zur Glaubensmüdigkeit? Was meint ihr? Schwere Schicksalsschläge? Tiefe Verlusterfahrungen? Krankheitsnot? Wie kann das sein? Wie kann Gott das zulassen? Wir haben vorhin so richtig von Herzen, denke ich, applaudiert und uns gefreut. Ilse, wie du es erzählt hast mit dem Dietrich. Aber wir haben auch andere in der Gemeinde, die Schicksalsschläge und schwere Verlusterfahrungen haben und Krankheit haben, die das jetzt nicht erleben. Da kann man glaubensmüde werden, oder? Darf man glaubensmüde werden? Ich denke ja. Zu guter Letzt Demas, treuer Mitarbeiter von Paulus auf Missionsreisen. Paulus erwähnt ihn immer wieder mal so positiv in seinen Briefen. Aber in 2. Timotheus 4, Vers 10 lesen wir plötzlich Erschreckendes. Da heißt es dann, Paulus sagt, Demas hat mich im Stich gelassen. Und er ist nach Thessalonich gereist, weil ihm die Dinge dieser Welt wichtiger waren. Luther übersetzt, weil er die Welt liebgewonnen. Was ist da passiert bei dem Demas? Wir wissen es nicht, aber man kann sich mal Gedanken machen, nicht? Was ist der Grund seiner Glaubensentfremdung, seiner Glaubensmüdigkeit? Waren es die Strapazen der Missionsreisen? Waren es die Entbehrungen, die Anfeindungen, wenn man für den Herrn unterwegs ist? Wer sich für den Herrn einsetzt, der setzt sich aus und muss mit Schwierigkeiten rechnen. Ist ihm der Glaube zu unbequem geworden? Hat er plötzlich wieder den Drang gehabt nach einem bequemeren Leben, nach einem einfacheren Leben? War er überfordert in seinem Glauben? Ist ihm die Glaubensfreude abhanden gekommen? Warum auch immer? Es ließen sich weitere Beispiele in der Bibel aufführen. Eines wird bei dieser kleinen Auflistung und durch die verbundene Zeitreise, die haben ja nicht alle in einer Lebensphase gelebt, sondern wird auch durch diese Zeitreise durch die Bibel deutlich. Glaubensmüdigkeit ist kein Phänomen des 21. Jahrhunderts. Es findet sich schon zu allen Zeiten in der Bibel und bei vielen Glaubenden. Wir sind und du bist, ich möchte so sagen, wenn du glaubensmüde bist, in guter Gesellschaft. Und dazu darfst du stehen und ich hoffe, dass wir in der Gemeinde das auch so sehen, dass jeder dazu stehen darf. Wisst ihr, ich bin jetzt mal meine letzten 40 Jahre durchgegangen in meinem Christsein. Und dann habe ich festgestellt, ich hatte auch mehr Punkte, als ich gedacht habe, wo ich glaubensmüde war. Wo ich dem Herrn in manchen Bereichen es einfach nicht mehr zugetraut habe, dass er noch was tut. Oder wo ich einfach nicht mehr die Kraft hatte. Ich bin sicher, wenn du glaubensmüde bist, gibt es gute Gründe in deinem Leben dafür. Aber darin stehen zu bleiben, da bin ich mir genauso sicher, schadet auf Dauer. Hier müssen wir, ihr Lieben, einander helfen. Hier brauchen wir eine Art Miteinander, die uns hilft, zuhören Beten Lösungen erwirken. Hebräer 12, Vers 12, ich lese euch diesen Vers noch und dann sage ich euch auch warum. Stärkt also eure müde gewordenen Hände und stellt euch fest auf eure zitternden Knie. Müde gewordene Hände, zitternde Knie. Schafft gerade Wege für eure Füße. Dann werden alle, auch wenn sie schwach und lahm sind, nicht stolpern und fallen, sondern wieder stark werden. Ich möchte einfach etwas anbieten für Menschen unter uns, die sagen, ich bin glaubensmüde. Und ich habe ihr gesagt, du hast gute Gründe dafür, dass es so ist. Ich möchte eine Gruppe anbieten, 12-12. Nach Hebräer 12-12. Für die, die zitternde Hände haben, für die, die müde Beine haben, die einfach keinen geraden Weg mehr gehen können. Dass wir uns treffen, dass ihr euch einfach meldet und dass wir uns treffen und schauen, wie Gott uns führt. Dass wir über Glaubensmüdigkeit sprechen, dass wir einander zuhören, dass wir nach Wege schauen. Ich weiß es nicht, was Gott für Wege zeigen wird, aber Gott wird uns Wege zeigen, wenn wir ihn suchen und es ernst nehmen. Ich möchte einladen, wenn mir es auf dem Herzen liegt, dass er sich bei mir meldet und dass wir diese Gruppe 12-12 gründen. Nach Hebräer 12-12. Ihr könnt mich gerne ansprechen per WhatsApp oder E-Mail. Schreibt einfach, dann machen wir da was mit dem Heiligen Geist draus. Wie können Thema müde sein, Gegenwart. Also es geht darum, die Gegenwart zu entmüden. Und eines, was glaube ich wichtig ist, ist, dass ich mir immer aufschreibe, weswegen ich müde bin. Müde wegen. Und dass er das aufschreibt. Schreibt mal eure Glaubensmüdigkeit auf. Was hat es damit auf sich? Wie würdet ihr sie benennen? Woran liegt es? Und dann haben wir eine Predigtreihe gehabt, ihr Lieben, Zeitalter des Heiligen Geistes. Wer mit Jesus lebt, lebt in einer WG mit HG. Nicht wahr? Ich lebe in einer WG mit HG. Ich lebe in einer WG, in einer Wohngemeinschaft mit dem Heiligen Geist in mir. Du lebst in einer Wohngemeinschaft mit dem Heiligen Geist, wenn du ein Kind Gottes bist. Und der Heilige Geist ist doch der, der uns helfen kann und will, dass wir aus dem Müdesein wieder in dieses Entmüdungsbecken kommen, wo wir neue Kraft, neue Frische bekommen. Und gerade wenn Gott doch eine Zukunft für uns hat und wir hier, du persönlich, auch hier in deiner persönlichen Zukunft oder wir als Gemeinde ankommen wollen, ihr Lieben, dann lasst uns hier nicht dauerhaft verweilen, sondern lasst uns den Kampf aufnehmen gegen die Müdigkeit in unserem Glaubensleben. Und es geht am besten, wenn wir einander tragen und füreinander da sind. In den Ehen, in den Familien, in den Hauskreisen. Macht's doch da auch mal zum Thema. Wie geht's dir eigentlich? Kennst du Glaubensmüdigkeit in deinem Leben? Erzähl mal davon. Oder dass ihr euch meldet und wir machen diese Gruppe 12-12. Okay? Und jetzt ein letzter Impuls, das gilt für den weiteren Aufbruch. Die Vergangenheit ist zu befrieden, die Gegenwart ist zu entmüden, um die Zukunft zu leben oder zu erleben. Und jetzt nehme ich einfach nochmal Jesaja 29, das war schon vorher der Text. Und ich lese uns nochmal, denn ich allein weiß, was ich mit euch vorhabe. Ich, der Herr, habe Frieden für euch im Sinn und will euch aus dem Land befreien. Ich gebe euch wieder Zukunft und Hoffnung. Mein Wort gilt. Auch hier einige Beispiele, wo Gott ganz persönlich Menschen Zukunft geschenkt hat. Der Schächer am Kreuz. Jesus, du wirst heute mit mir im Paradies sein. Jesus, ein Zukunftsschenker für den todgeweihten Mann am Kreuz neben Jesus. Die untraue Ehefrau. Jesus sagt, ich verdamme dich nicht, geh hinfort, aber tu das nicht mehr. Jesus ermöglicht dir eine Zukunft, wo die anderen, die Frommen, sie steinigen wollten. Petrus und Paulus, wie wendet sich Jesus ihnen zu, nicht? Dem Petrus, weide meine Schafe, dreimal verleugnet, dreimal weide meine Schafe. Er schenkt ihm Zukunft, er wird ein riesengroßer Apostel und Werkzeug Gottes. Saulus, warum verfolgst du mich? Saulus muss sich von Jesus finden lassen, aber als er merkt, dass Jesus ihn gefunden hat, dann merkt er, wie Jesus ihm eine Zukunft gibt. Johannes Markus, unbrauchbarer Mitarbeiter, hat einen Stempel bekommen von Paulus. Später sagt Paulus wieder, er ist mir ein treuer Weggefährte. Jesus, der Zukunftsbereiter. Für Leute, die irgendwie versagt haben in der Mitarbeit oder im Unterwegssein mit anderen Christen. Und da gibt es so vieles andere noch. Jesus ist ein Zukunftsschenker, ein Zukunftsgeber. Das gilt für einzelne Personen, für dich, für mich, für uns. Das gilt für die Gemeinde Jesu schlechthin. Die Pforten der Hölle werden sie nie überwinden. Es gilt für die ganze Welt und den ganzen Kosmos. Es wird einmal einen neuen Himmel, eine neue Erde geben. Merkt ihr, wie sehr Gott zukunftsorientiert ist? Wir sind in unserem Zukunftsprozess, also Gottes Zukunft gemeinsam entdecken, ihr Lieben, ich bin hundertprozentig sicher, umso mehr ich mich damit beschäftige, auf einem guten Weg. Wir sind hier in dem Willen Gottes. Und ist es nicht wichtig, im Willen Gottes zu sein mit dem, was man tut und unternimmt? Und Gott sagt, ich bereite Dinge vor, in denen ihr dann wandeln sollt. Deshalb liegt der Zukunftsprozess uns eigentlich auch so sehr am Herzen. Und deshalb noch das Letzte hier mit der Zukunft. Die Zukunft gilt es zu erleben oder zu leben. Und wie schafft man das, dass man jetzt von hier hierher kommt? Ich möchte einfach diese Buchstaben eintragen. Gottes Zukunft gemeinsam entdecken. Das ist unser Prozess. Das ist unser Prozess, wo wir am Ende erleben möchten, was Gott uns als Zukunft gibt und uns danach ausstrecken. Das ist jetzt von Gemeinde her gedacht, du kannst aber auch persönlich sagen. Und vielleicht hilft dir dieses Jahr in der Gemeinde auch persönlich mal über deine Zukunft weiterzukommen mit Gott. Dann nenne es einfach GZPE. Gottes Zukunft persönlich erkennen. Dann ist es auf dich zugeschnitten, auf dich allein. Und jetzt möchte ich uns ganz persönlich fragen, hier, und auch also persönlich und auch im Blick auf Gemeinde. Ich mache es erstmal persönlich. Jeder von uns steht jetzt hier heute Morgen und wir haben auf die Vergangenheit geschaut, wir haben auf die Gegenwart geschaut und wir haben auf die Zukunft geschaut. Und ich möchte dich einfach fragen, es sind drei Felder, 1, 2, 3. Welches Feld für dich persönlich, sagst du dir, da will mich der Heilige Geist hinführen, da führt mich Gottes Wort hin? Ist es das Feld, das ein Stück deiner Vergangenheit befriedet gehört oder vielleicht dein ganzes Leben befriedet gehört vor Gott? Ist es die Gegenwart, weil du glaubensmüde bist und Gott sagt, ich möchte dir da heraushelfen, ich bin der erschöpft neue Kraft geben kann, wage es neu mit mir? Oder sagst du dir, ich muss in dieses Feld, damit ich mich mal für die Zukunft Gottes begeistere, die er für mich persönlich bereithält? In welchem Feld denkst du, dass Gott dich haben will? Nach diesem Gottesdienst. Und dann möchte ich dir Mut machen, dass du in dieses Feld gehst und dir vielleicht Verbündete suchst. Ich möchte uns jetzt aber noch weiter herausfordern, wir sind ja nicht nur alleine, sondern wir sind eine Gemeinde. So. Dass du dir Gedanken machst über unsere Gemeinde, über diesen Zukunftsprozess machen wollen. Gibt es noch etwas in unserer Gemeinde, was befriedet gehört? Dann bitte ich dich, dass du uns das sagst. Du kannst anonym schreiben, du kannst es mit deinem Namen geben, ist egal, aber lass es zu uns kommen. Oder lass es zum Stefan Lingott kommen, damit wir das nochmal aufgreifen, nochmal anschauen. Siehst du Dinge, wo wir als Gemeinde entmüdet sind, immer noch nicht ermutigt sind? Und siehst du Dinge, wie gesagt, die für die Zukunft wichtig wären? Dann schreib es auf. Ein persönlicher Zukunftsentwurf, ein Big Picture. Es darf ein bisschen kleiner sein, das Big Picture. Aber lasst uns doch damit miteinander unterwegs sein. Und ihr Lieben, wir wollen hier ankommen. Persönlich und als Gemeinde. Hier wollen wir ankommen. Nämlich die Zukunft, die Gott für uns bereithält, erleben miteinander. In den nächsten Jahren erleben. Auf diesen Weg wollen wir uns machen. Und um hier anzukommen, persönlich und als Gemeinde, ist es wichtig, stand jetzt am Anfang des Wegs in den Aufbruch, die Vergangenheit nochmal anzuschauen, zu befrieden, wo nötig ist, die Gegenwart von Glaubensmüdigkeit zu entmüden und die Zukunft ins Blickfeld zu nehmen. Gott segne sein Wort an euch. Amen. Ich möchte uns einige Blicke der Stille geben. Niklas spielt ein bisschen Musik, Johannes wird auch dazu beitragen und dann nehmt doch einfach das, was Gott euch angesprochen hat und sprecht mit Gott darüber. Dankeschön. Thank you.